This is CKCU Literary News, bringing you the literary echo from German-speaking countries, das literarische Echo aus deutschsprachigen Ländern. Am Mikrofon Hans-George Ruprecht.
Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schauen wir heute mal etwas voraus. Zunächst mit Jürgen Boos, dem Direktor der Frankfurter Buchmesse, die ja am 9. Oktober eröffnet wird. Anlässlich einer Pressekonferenz sagte er etwas Zukunftweisendes, nicht nur im Hinblick auf die kommende Buchmesse und deren Schwerpunkte und Tendenzen, sondern auch angesichts dessen, was sich derzeit auf dem Buchmarkt und in der Verlagswelt, kurz in der Buchindustrie, so abzeichnet. Er sprach von einer Art Gründerzeit, die von einem Gründergeist geprägt ist und das im internationalen Umfeld. Nun, das sind Entwicklungen, die auch wir weiter verfolgen werden, denn die Buchindustrie spielt ja im Kulturbereich aller Länder eine sehr wichtige Rolle. Hören Sie nun den Direktor der Frankfurter Buchmesse, Jürgen Boos, auf der Pressekonferenz im September.
Zwei große Trends sind dieses Jahr auf der Frankfurter Buchmesse zu erkennen. Den einen umschreiben wir selbst mit Gründergeist, Gründerzeit. Eine Zeit, in der unsere Branche sich neu erfindet, in neue Firmen, viele neue Startups dazukommen. Das zeichnet sicher diese Buchmesse aus. Der andere Begriff, die Internationalität der Frankfurter Buchmesse. Wir haben inzwischen mehr als 60% Aussteller aus dem internationalen Raum, ungefähr 40% aus der deutschsprachigen Welt. Das ist auch ein Rekord. Es zeigt, wie die Branche sich noch stärker vernetzt, wie sie neue Ideen entwickelt und sie sich gegenseitig austauscht.
Auch wir in der internationalen Medienwelt nehmen natürlich an all diesen Entwicklungen teil. Denn wir sind ja nicht mehr der gute alte Hörfunk von anno dazumal, sondern wie heutzutage alle Radiostationen sind wir weltweit vernetzt. Und ich sage es Ihnen gern noch einmal, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit uns über Facebook, Twitter und LinkedIn persönlich Kontakt aufnehmen können. Doch nicht nur das, Sie können dann auch mit unseren Hörern und Freunden in der ganzen Welt ins literarische Gespräch kommen. Doch schauen wir nun voraus auf das, was das literarische Echo aus deutschsprachigen Ländern während der Herbst- und Wintersaison 2013 bringen wird. Natürlich werden wir uns mit dem Deutschen Buchpreis 2013 weiter beschäftigen, für den es jetzt auf der Shortlist 6 nominierte Autoren gibt, nämlich Clemens Meyer mit dem Roman unter dem Titel »Im Stein«, der im Fischer Verlag erschienen ist. Dann Marion Poschmann, die Sommerpositionen bei Surkamp. Mirko Bonne, Nicht mehr Nacht, im Verlag Schöfflingen und Co. Monika Zeiner, Die Ordnung der Sterne über Como, im Verlag Blumenbar. Dann ist Reinhard Jürgel dabei, Nichts von euch auf Erden, wieder bei Karl Hanser. Und dann Theresia Moda, Das Ungeheuer, im Luchterhand Literaturverlag erschienen. Soweit nun die Shortlist der nominierten Autoren für den Deutschen Buchpreis 2013, der dann am 9. Oktober in Frankfurt auf der Buchmesse vergeben wird. Dann bringen wir anlässlich des 250. Geburtsjahres von Jean-Paul Friedrich Richter eine Doppelsendung unter Mitwirkung von Dr. Clemens Klemmer. Sein Beitrag liegt schon vor und wir können ja mal reinhören.
1790 siedelte er als Hauslehrer nach Schwarzenbach über, denn dort haben drei wohlhabende Familienväter beschlossen, ihre 9 Kinder von Jean-Paul unterrichten zu lassen. Wobei die Eltern sehr rasch verfolgen können, was für einen guten Pädagogen sie engagiert haben. Es zeigt sich, dass Jean-Paul nur eines will: Die Kinder sollen nicht weinen und nicht leiden. Erziehungstheorien mag er nicht. In seiner Freizeit liest und schreibt er unaufhörlich. Als Lehrer in Schwarzenbach entpuppt er sich vom satirischen Prosaschreiber zu einem einzigartigen Dichter und Schriftsteller, der einen ganz eigenen Stil zu schreiben versteht. 1791, 26-jährig, als Auftakt schreibt er die Erzählung Das Leben des vergnügten Schulmeisterlein Maria Wutz in Auental. Er erzählt das Leben eines armen Lehrers, der vom Leben nie verwöhnt worden ist, und der Wutz ist ein einsames Schaltier, und die Bücher, die er sich schon gar nicht kaufen kann, arm wie er ist, die muss er schon, wenn er in seine Bibliothek gehen und lesen will, selber schreiben. Trotz seiner Armut ist der Wutz einer, der sich über die kleinsten Kleinigkeiten freuen kann. So etwas hatten die Leserinnen und Leser noch nicht gelesen. Nur ein Jahr später, 1791, kann er den ersten großen Roman »Die unsichtbare Loge« vollenden, der im Literaturjahr 1793 in Berlin in der Verlagsbuchhandlung von Karl Matzdorf erscheint. Zuvor hatte er das Manuskript an Karl Philipp Moritz gesendet und der ist von dem Erziehungsroman entzückt. Denn Jean-Paul versteht es wie kein zweiter, eine poetische Enzyklopädie zu entfalten, die federleicht in die Philosophie, das Recht, die Religion und die Geschichte führt. Er zieht erstmals sein Exzerptregister und er tritt in diesem Roman selbst auf. Es soll in Zukunft sein Markenzeichen werden. Ebenso, dass er keine runden Geschichten schreibt, sondern seine Romane enden als offener Schluss. Auch das ist neu. Als die unsichtbare Loge gedruckt vor ihm liegt, sendet ihm Karl Matzdorf 100 Dukaten, ein Geldregen. Endlich kann Jean-Paul den Bettelstab aus der Hand legen. Durch dieses Buch horcht die literarische Welt erstmals auf. Kaum hat er die Loge vollendet, arbeitet er an seinem nächsten biografischen Roman, Hesperus oder 45 Hundspostage, den er aus 6000 Notizen zusammensetzt und 1795 erscheint. Jean-Paul ist jetzt 32 Jahre alt. In den Hundspostagen lenkt er den Blick des lesenden Publikums existenzphilosophisch auf den Tod, die Freundschaft, die Liebe, den dadurch entstehenden Gewinn, aber auch die Verluste und den Kampf für die politische Freiheit. Die Herzlosen, die Habgierigen und die Stumpfsinnigen sollen erfahren, dass es einen besseren, einen höheren Menschen geben kann, wenn sie es nur wollen. Der Autor Jean-Paul sitzt also auf einer Insel und ein Hund überbringt ihm als schwimmender Postbote Nachrichten aus dem Fürstentum Flachsenfingen, die dann Jean-Paul nacherzählt. Allerdings nicht moralinsauer, sondern mit Ironie, Witz und Humor. Wenn die Ironie, der Witz, der Humor ein Loch ist, durch das die Wahrheit pfeift, ja dann ist Jean-Paul derjenige, der dieses Phänomen erklärt hat und er hat das zu Recht als seine ureigenste literarische Leistung verstanden. Die Hundspostage machen ihn über Nacht berühmt. Er wird zum vielgeliebten, gelesenen Schriftsteller seiner Zeit, denn seine Erzählkunst verhaftet. Im Sommer 1796 ist er erstmals in Weimar. Er lernt dort Wieland, Herder, die Herzogin, Goethe und Schiller kennen, der Goethe in einem Brief mitteilt, fremd wie einer, der aus dem Mond gefallen ist, vollen guten Willens und herzlich geneigt, die Dinge außer sich zu sehen, nur nicht mit dem Organ, womit man sieht. Jean-Paul mag weder das Hofleben, noch mag er sich einer Denkschule oder dem Gespann Goethe-Schiller anpassen. Er will frei sein, bleiben und das bleibt er auch. Für ihn sind die Hochgestellten Scheinriesen, die, je näher er ihnen kommt, immer kleiner werden. Darüber kann er nur lachen und er sagt, wenn der Mensch, wie die alte Theologie tut, aus der überirdischen Welt auf die irdische herabschaut, so zieht diese klein und eitel dahin. Wenn er mit der Kleinen, wie der Humor tut, die Unendliche ausmisset und verknüpft, so entsteht jenes Lachen, worin noch ein Schmerz und eine Größe ist. Von daher gesehen betrachtet Jean-Paul den Witz als einen verkleideten Priester, der jedes Paar kopuliert oder, um es mit dem Literaturwissenschaftler Friedrich Theodor Fischer zu sagen, Jean-Paul traut die Paare am liebsten, deren Verbindung die Verwandten nicht dulden und wollen. Also schreibt er lebenslänglich weiter, und zwar den Roman Leben des Quintus Fixlein aus 15 Zettelkästen gezogen, der 1769 in den Druck geht. 1797 erscheint aus seiner Feder der humoristische Roman Blumenfrucht und Dornenstücke oder Ehestand, Tod und Hochzeit des armen Advokaten Siebenkäs im Reichsmarktflecken Kuhschnappel, wobei der Advokat auf die Idee kommt, sich erstens tot zu melden, um sich zweitens scheinbar begraben zu lassen, damit er drittens seine stumpfsinnige Frau Lenette loswerden kann, um dann viertens eine Engländerin namens Natalie zu heiraten, denn die Großbritin verfügt über einen einzigartigen Humor. Als Gegenstück erscheint 1797 aus seiner Feder dann das Campanertal oder über die Unsterblichkeit der Seele, und es ist nicht nur ein philosophisches Buch, sondern auch ein Wunderwerk der deutschen Sprachkunst. Im Januar 1800 meldet sich der Philosoph Jean-Paul wieder zu Wort, jetzt mit dem Werk Clavis Fichtiana. Es ist eine scharfsichtige Kritik an der Philosophie von Johann Gottlieb Fichte. 1801 kann er die Krönung seines ganzen Werks veröffentlichen. Es ist der Roman des Luftschiffers Gianozzo Seebuch, in dem ein italienischer Ballonfahrer die Welt von oben betrachtet. Und was sieht er von oben? Hören wir Jean-Paul. Die Narzissenjüngerschaft des Handels, des Militärs und der Justiz, deren modische Kruste in schneller Hitze auswuchs, voll schwerer, roher Krume, entsprechend von Ton und schöner Welt, sehr badinierend über die alte Langschößige in der Stadt, nicht gerechnet eine Sammlung gepuderter, zarter Junkergesichter, die aus Billards und Schlössern vorgucken, wie aus dem durchlöcherten Kaninchenberg weißköpfiger Kaninchen. Der Luftschiffer Gianozzo sagt das, was er denkt. Das Spuckkästchen drunten, das Pissbier durchen, das ist unser Planet. 1803, inzwischen 40-jährig, veröffentlicht er den Roman Titan, in dem er dem Publikum zu erklären versucht, wie sinnvoll es ist, stets das richtige Maß zu halten, das heißt, in menschlichen Proportionen zu denken, zu handeln und zu leben. Jean-Paul sieht in seinem Titan seinen Kardinalroman, aber das Publikum versteht ihn nicht und ist enttäuscht. 1805, nur zwei Jahre später, entpuppt sich Jean-Paul erneut, denn seine deutsche Sprache wird nun wild toll sarkastisch, denn er erzählt in dem biografischen Roman Pflegeljahre von den zwei Zwillingsbrüdern Wald und Wuld, die in einem Roman gemeinsam schreiben, aber nicht vollenden. Dafür wird aber ihr Wirklichkeitssinn durch ganz unterschiedliche Erfahrungen geschärft, wobei Wald ein Schwärmer bleibt. Wuld hingegen erkennt die Welt und sieht sie ironisch, ja zynisch. In dem Erziehungsbuch Levana sagt er, dass die Pädagogik die Aufgabe hat, die Erhebung über den Zeitgeist herbeizuführen, denn, so Jean-Paul, das jeweilige Jahrhundert liege immer auf dem Krankenbette. Im Jahre 1809 veröffentlicht er gleich zwei realistische Romane, die seiner Zeit weit voraus sind, denn diese beiden sind sozusagen zwei ganz wesentliche Bausteine, auf dem der Realismus dann aufbaut. Einmal ist es des Feldpredigers Schmelzle Reise nach Flätz mit fortgehenden Noten nebst der Beichte des Teufels bei einem Staatsmann und Dr. Katzenbergers Badereise. Am 14. November 1825 stirbt der unermüdlich arbeitende, erblindete Ehrendoktor Jean-Paul abends gegen 20 Uhr, der mit seinen Werken die Welt entziffern wollte. In einer öffentlichen Trauerrede bilanziert Ludwig Börne am 2. Dezember in Frankfurt am Main. ein Stern ist untergegangen und das Auge dieses Jahrhunderts wird sich schließen, bevor es wieder erscheint. Aber eine Zeit wird kommen, da wird er allen geboren und alle werden ihn beweinen. Er steht aber geduldig an der Pforte des 20. Jahrhunderts und wartet lächelnd, bis sein schleichend Volk ihm nachkomme.
Das war ein Auszug aus dem kommenden Beitrag über Jean-Paul Friedrich Richter, den uns der Schriftsteller Clemens Klemmer geschickt hat. Wir werden ihn bald senden, doch schon jetzt möchte ich ihm vielmals dafür danken. Besonders empfehlen wir eine Doppelsendung, die sich mit frühexpressionistischer Lyrik, also etwa aus der Zeit um 1913, befassen wird. Dazu schon jetzt zwei Gedichte von Georg Trakl, die Rüdiger Offergeld unter Mitwirkung von Günther Hess, Ton und Regie, für uns gesprochen hat. Wir bringen diese Gedichte nun gleich mit einer musikalischen Einlage, nämlich kurze Stücke von Strawinsky und Ravel.
Georg Trakl, Groddeck. Am Abend tönen die herbstlichen Wälder von tödlichen Waffen. Die goldenen Ebenen und blauen Seen, darüber die Sonne düstre hinrollt, umfängt die Nacht sterbende Krieger, die wilde Klage ihrer zerbrochenen Münder. Doch Stille sammelt im Weidengrund rotes Gewölk, darin ein zürnender Gott wohnt, das vergessene Blut sich mondne Kühle. Alle Straßen münden in schwarze Verwesung. Unter goldenem Gezweig der Nacht und Sternen, es schwankt der Schwester Schatten durch den schweigenden Hain, zu grüßen die Geister der Helden, die blutenden Häupter. Und leise tönen im Rohr die dunklen Flöten des Herbstes. O stolzere Trauer! Ihr ehernen Altäre, die heiße Flamme des Geistes nährt heute ein gewaltiger Schmerz, die ungeborenen Enkel. Georg Trakl, Abendländisches Lied. O, der Seele nächtlicher Flügelschlag! Hirten gingen wir einst an dämmernden Wäldern hin, und es folgte das rote Wild, die grüne Blume und der lallende Quell demutsvoll. Oh, der uralte Ton des Heimchens, Blut blühend am Opferstein und der Schrei des einsamen Vogels über der grünen Stille des Teichs. O ihr Kreuzzüge und glühenden Martern des Fleisches, fallen purpurner Früchte im Abendgarten, wo vor Zeiten die frommen Jünger gegangen, Kriegsleute nun, erwachend aus Wunden und Sternenträumen, o das sanfte Cyanenbündel der Nacht. O ihr Zeiten der Stille und goldener Herbste, da wir friedliche Mönche die purpurne Traube gekeltert, und rings erglänzten Hügel und Wald. O ihr Jagden und Schlösser, Ruh des Abends, da in seiner Kammer der Mensch Gerechtes sann, im stummen Gebet um Gottes lebendiges Hauptrang. O die bittere Stunde des Untergangs, da wir ein steinernes Antlitz in schwarzen Wassern beschauen, aber strahlend heben die silbernen Lieder die Liebenden, ein Geschlecht. Weihrauch strömt von rosigen Kissen und der süße Gesang der Auferstandenen.
Wir werden uns auch mit zeitgenössischer Lyrik beschäftigen. Zuallererst mit dem neuen Gedichtband von Lothar Thiel, der unter dem Titel »Zuletzt spricht der Fasan« im Verlag Steinmeier in der Reihe Poesie 21, Band 67, kürzlich erschienen ist. Lothar Thiel lebt in Spanien und wir haben uns schon jetzt für ein Interview mit ihm verabredet. Ja, und dann ist uns natürlich der 200. Geburtstag von Georg Büchner Anlass zur Neubesinnung auf die Bedeutung seines literarischen Gesamtwerkes. So, liebe Hörer und Hörer, das wäre so etwa eine Vorschau auf das, was wir für Sie für die Herbstsaison vorbereitet haben. Vielen Dank für Ihr Interesse und dann auf Wiederhören.
Das war CKCU Literary News. Das literarische Echo aus deutschsprachigen Ländern auf FM 93,1 im Campusradio der Carleton University in Ottawa, Kanada. Im Internet hören Sie uns, indem Sie CKCU Literary News in den Browser schreiben. Dort finden Sie auch unser Podcast. Auf Facebook und Twitter sind wir unter CKCU Lit News zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören.